Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wenn wir über französischen Vereinsrugby reden, müssen wir natürlich über die wichtigen Spiele reden, die am Wochenende stattgefunden haben. Sei es das rot-schwarze Duell zwischen Toulon und Toulouse, Bordeaux mit Top-Rekord-Try-Scorer Damien Penaud oder natürlich dem wichtigsten Spiel, das am Wochenende stattgefunden hat, dem Derby zwischen Narbonne und Carcassonne. Oskar, herzlich willkommen, du warst vor Ort. Auch wenn das falsche Team gewonnen hat, hoffe ich doch, dass du einen schönen Samstagnachmittag hattest.
Ja, erstmal schönes großes Hallo von mir in die Runde. Ich war da, ja, Bleu Blanc Rugby vor Ort, war Reporter vor Ort, hatte auch gute Plätze. Zum Glück überdacht, denn es hat geregnet ohne Ende. Und ich kann also wirklich behaupten, dass ich ein sehr schönes Wochenende in Narbonne verbrachen durfte. Waren wir am Freitagabend in Carcassonne und sind dann zum Spieltag sozusagen frühmorgen nach Narbonne gereist, haben uns die Stadt angeschaut, haben einen kleinen Barmarathon hingelegt. Von der einen Seite des Flusses auf die andere, von links nach rechts, von den Hallen zur Kathedrale und sind dann zum Stadion gelaufen, die 10 Minuten, und haben uns also dieses Derby anschauen dürfen. Es war nicht wirklich schön, es hat von der Spannung gelebt und ich durfte Marc ab und zu mal Videos schicken, damit er sich auch noch ein bisschen zu Hause auf dem heimischen Sofa aufregen kann. Also ein wirklich gelungenes Wochenende.
Ja, es war schon kein Highlight. Sowohl sportlich als auch vom Ergebnis, wie gesagt, leider hat Carcassonne gewonnen, was sportlich nicht zwangsläufig tragisch ist, aber dazu kommen wir später vielleicht noch. Aber es war natürlich schön, also vom Wetter jetzt mal abgesehen, fast 8.500 Fans im Stadion, wären bei gutem Wetter ein bisschen mehr gewesen, weil die Plätze, die noch frei waren, waren die nicht überdacht waren. Da wäre noch Luft nach oben gewesen. Narbonne haben wirklich versucht, groß aufzufahren, was Rahmenprogramm anging. Sicherlich schon mal eine kleine Generalprobe für das Finale der dritten Liga, was ja auch in dem Stadion stattfindet. Am Ende ist Narbonne an dem gescheitert, woran sie schon seit Jahren scheitern, nämlich hoch hinaus zu wollen, vor allem in der Gasse. Das klappt selten gut. Und
kommen wir später noch zu, denke ich, ne? Fangen wir erstmal an mit unserem Newsblog, denn es gibt einen Finanzreport, der, sagen wir mal so, vielleicht auch auf das Rugby nicht den besten Blick geworfen hat. Marc, erzähl uns mehr.
Ja, also die Ligue Nationale de Rugby, der Verband, Verzeihung, veröffentlicht seit Jahren regelmäßig einen Report oder semi-anonymisierten Report, 63 Seiten war er jetzt lang, die letzten 4 Jahre jeweils, und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mich durch die 63 Seiten durchgewälzt habe, weil am Ende des Tages bin ich kein Buchhalter und die wichtigsten Sachen habe ich euch rausgesucht, aber erwartet bitte nicht einen detaillierten Finanzreport von meiner Seite. Ist vielleicht auch gar nichts im Detail, es ist sicherlich im Detail sehr spannend, aber für die Sinne dieses Podcasts sind die Details vielleicht gar nicht so spannend. Vielleicht ein paar Sachen. Subventionen im französischen Sport sind ein großes Thema. Also wirklich ein großes Thema. Das fängt im Amateur-Rugby damit an, dass auch die kleinen Dorfvereine ihre 300.000, 400.000 Euro Budget haben, gestützt vom Rathaus, damit sie auch ja wieder gewählt werden. Ich bin mir sicher, das ist im deutschen Dorffußball gar nicht so anders, aber kann ich natürlich nicht sagen, weil ich komme nicht aus dem Dorf. Aber ich vermute mal, dass es auf den deutschen Dörfern nicht groß anders aussieht. Aber der Anteil im französischen Rugby ist an den Umsätzen
in der Top 14.
In der Top 14, ja, ist auf 2% runtergegangen. In der Pro D2 tatsächlich aber auch nur bei 3%. Finde ich aus zwei Gründen spannend. Zum einen, weil der Sprung vergleichsweise klein ist und der ist in anderen Sportarten deutlich größer. Und das obwohl jetzt die Einkommensunterschiede, was TV-Gelder angeht, vielleicht nicht, also auch ein bisschen besser sind als in anderen Sportarten, aber immer noch sehr groß. Und vor allem, weil man nicht vergessen darf, wie es noch vor 10, 15 Jahren aussah. Da war dieser Anteil deutlich, deutlich höher. Und also jetzt mal die letzten Jahre sowieso mal rausgerechnet mit den Corona-Jahren, das hat das Ganze ja sowieso nochmal verfälscht, aber auch vor 15 Jahren oder so war dieser Anteil gerade in der Pro D2 bei 40-50%.
Um euch vielleicht mal die anderen Sportarten zu sagen, also im Volleyball ist es in der ersten Liga 56%, in der zweiten sogar 70%, auch im Handball. Ich meine, Frankreich hat ja eine tolle Handballliga mit Paris Saint-Germain, auch Vorzeigevereine, sind die Subventionen bei 37% in der ersten Liga, in der zweiten Liga sind es knappe 60% mit 56% und beim Basketball, also auch eine riesige Sportart hier in Frankreich. Wir wissen, Victor Wembanyama ist also, könnte bekannter nicht sein, hat ja auch mal hier in der Liga gespielt. Auch im Basketball sind es 22%, für den Fußball haben wir keine Daten. Aber man sieht also diesen ungleichen, diese Ungleichheit, wenn man sich die Subventionen anschaut.
Und das ist wirklich, also da muss man wirklich sagen, als jemand, der Subventionen für den Profisport durchaus kritisch sieht, finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich meine, wir reden immer noch von der ein oder anderen Million Euro, aber eben auf alle Vereine verteilt. Und das ist schon, muss man natürlich auch, und da ist es dann auch ein bisschen uneindeutig, wie diese Subventionen aussehen, ob das tatsächlich finanzielle Subventionen sind oder ob das zum Beispiel in Form des Bereitstellens des Stadions ist, was ja auch sein kann, oder eben in erlassenen Mietgebühren für das Stadion. Da ist es dann immer ein bisschen uneindeutig, ob das tatsächlich überwiesene Gelder sind, wobei man da auch ein bisschen aufteilen muss. Also es gibt eine Aufsplittung, von wo die Subventionen kommen. Und da ist es tatsächlich so, dass das absolute Gros kommt tatsächlich von den Städten selbst. Also von den in der Pro D2 reden wir von 5,6 Millionen Euro, die von den Städten, in denen die Spiele stattfinden, selbst kommen. Das heißt, da reden wir dann auch tatsächlich über wahrscheinlich Stadion, Trainingsgelände, Ähnliches. Auf der anderen Seite hast du dann immer noch, na gut, das sind dann vergleichsweise lächerliche 660.000 Euro, die von den Regionen kommen. Das wird dann tatsächlich eine finanzielle Zuwendung sein. Aber das muss man ein bisschen splitten. Und wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, der Vergleich mit den anderen Sportarten ist schon wirklich eklatant. Im Fußball ist es so ein bisschen, Fußball ist schwer vergleichbar, also nicht nur, weil wir keine Daten haben, sondern auch, weil das Geschäftsmodell vieler Vereine gerade in der zweiten Liga sehr, sehr anders ist. In der zweiten Liga in Frankreich, wenn man jetzt mal von den großen Vereinen absieht, wie Saint-Étienne oder Bordeaux, die in den letzten Jahren in der zweiten Liga waren, haben viele Vereine sich zu 60-70% über Spielerverkäufe finanziert. Das hast du in vielen anderen Sportarten einfach nicht, diese Ablösesummen. Und ich meine, bei manchen Vereinen dürfte es sogar mehr gewesen sein. Also ein Verein wie Concarneau spielen in diesem Jahr noch zweite Liga, bin mir gerade nicht sicher. Der Ort hat 2.500 Einwohner, spielen in der zweiten Liga Fußball. Die finanzieren sich darüber, dass sie jedes Jahr ihre zwei, drei Leistungsträger für 560.000, 270.000 und 1,2 Millionen Euro abgeben. Und das sind Geschäftsmodelle, die hast du im Rugby, im Basketball, im Handball, im Volleyball einfach nicht. Daher muss man das auch ein bisschen anders rechnen, aber auch der Fußball wird natürlich von kommunaler Seite massiv subventioniert. Im Vergleich, also nur mal auch für den Vergleich an Corona-Hilfen, hat der französische Profifußball fast 1 Milliarde Euro gekriegt, während der französische Rugby in seiner Gesamtheit knapp 460, 480 Millionen Euro gekriegt hat, was immer noch exorbitante Summen sind. Ja, wir reden immer noch über verdammt viel Geld für Profisport. Aber diese Skalen sind halt sehr weit auseinander. Da muss man mal schauen. Eine Zahl, die ich tatsächlich recht überraschend fand, war die Summe, die für Gehälter ausgegeben wird. 40% der Ausgaben. Ich muss fast sagen, dass ich damit gerechnet habe, dass es mehr ist.
Naja, also es gibt ja ein Salary Cap.
Ja.
Dementsprechend hätte mich das auch gewundert, wenn da Leute was anderes angegeben hätten. Sag ich mal. Aber gut.
Ja, also ich meine, es gibt natürlich Dinge, die durchaus darauf hinweisen, dass es anders ist. Ich meine, zum Beispiel Toulouse geben angeblich 21% ihrer 62 Millionen oder 62,5 Millionen Euro für Spieler aus. Das sind wir dann wirklich...
Ja, 14 Millionen.
Ja. Das erscheint mir aber unwahrscheinlich bei 62,5 Millionen Euro Budget, weil klar, du hast deine Jugendteams. Klar, du hast deine Partnerschaften oder deine internationalen Partnerschaften. Du legst sicherlich auch schon Geld beiseite für deinen Stadionausbau. Aber am Ende des Tages sehe ich nicht, wie der profitabelste Verein im Profi-Rugby weltweit. Also was die ansonsten an so großen Ausgaben haben, dass sie...
Reisebudget wird teuer sein, aber gut, auch wenn die jetzt was geben, ja, also 10 Millionen fürs Reisen pro Jahr, das wäre schon viel wahrscheinlich.
Ne? Ja, also das ist auch fair, ne? Ist definitiv teuer, aber ich weiß auch nicht, ob es so teuer ist. Gut, klar, Instandhaltung vom Stadion ist sicherlich auch ein Teil des Ganzen.
Du weißt ja auch nicht, was die noch an Gehältern bezahlen für ihr Office-Team, also das ganze Marketing, Vertrieb etc. Ja. Du weißt halt nicht, wie aufgeblasen der Stuff ist. Aber gut, ich meine, alles andere als die 40 Millionen für Gehälter hätte mich, wie gesagt, gewundert. Also ja, das ist keine Überraschung.
Nee, ist es nicht. Ich sage nur, man muss das Ganze vielleicht auch ein kleines bisschen mit Skepsis betrachten.
Das ist nicht falsch.
Das ist vielleicht eher so ein bisschen das.
Ja, was ich noch interessant fand, wenn wir darauf mal gucken, ja, ist dass zum einen, dass TV-Gelder eigentlich weniger als 20% überhaupt für ja, des Budgets ausmachen, also eigentlich gar nicht so wichtig ist, schon fast zu vernachlässigen. Was ich dann noch erzählen kann, was wir damals in Briefe mal hatten, da kam der Präsident, das fand ich auch echt cool. Zur Preseason hat er dann so eine PowerPoint dabei und da war dann genau aufgezeichnet, also solche Blöcke, der und der zahlt so und so viel Millionen. Und da konnte man halt genau sehen, was es an TV-Geldern gibt, was die einzelnen Sponsoren bezahlen und vor allem, was aus dem Ticketing herauskommt. Und da hat er uns jeden Sponsor erklärt, warum macht er das, so als Motivation. Und dann hat man auch gecheckt, okay,
ja,
klar, dieses TV-Geld ist wichtig, aber diese privaten Sponsoren, die Geld reinschießen und dass die Fans sich ein Ticket kaufen, darauf kommt es am Ende des Tages an. Weil 20% des Budgets, da hast du im Falle von Toulouse nicht mal deine Gehälter bezahlt. Halt, ne? Also da kommst du nicht weit mit. Das ist echt interessant und das ist halt, gerade wenn man sich diese riesigen TV-Deals aus England im Fußball anschaut, ist das schon interessant. Und wenn man dann aber im gleichen Atemzug eben hört, dass wir 7 Vereine in der Top 14 haben, die eigentlich Nettoverluste machen. Also 3 machen circa 7 Millionen Verlust und dann hast du dann halt noch ein paar Vereine, die machen... oder du sagst, ja nee, 3 Vereine, nee, stimmt, was sage ich? Du hast 7 Vereine, die einen kleinen Gewinn auch machen, ne?
Ja.
Also zwischen 800.000 und einer Million. Aber das heißt, Vereine kommen im Profisport, in der Top 14 im besten Fall, mit plus minus null raus. Ja, hast du vielleicht mal 500.000 über und hast du nächstes Jahr 1 Million, aber dann hast du übernächstes Jahr vielleicht auch mal 600.000 Euro Verlust. Aber die anderen 7 Vereine verlieren Kohle und da muss jedes Jahr da der Inhaber, der Präsident, der Konzern, der dahinter steckt, Geld in die Bilanz schieben, ja, bis zu 7 Millionen, um den Verlust auszugleichen.
Also man muss halt auch wirklich sagen, das ist wirklich, also man weiß ja nicht, welche Vereine welche sind in dieser Tabelle. Erstmal angefangen, kurz einmal, wir reden hier von Nettogewinnen und Verlusten. Werden wir da wirklich nur die reinen Umsatzverluste oder die reinen oder den absoluten Zahlen verlieren 10 Vereine Geld. gut, dann fängt die Rechnerei an und dann kommen sie netto über den Strich. Aber ein Verein, bei dem ich jetzt mal stark davon ausgehe, dass es Toulon ist, hat ein Minus von, oder ein Bruttoverlust von 17 Millionen Euro, ein Nettoverlust von 13 Millionen Euro. Das ist schon, ich meine, Toulon hat viele, viele Sachen gemacht, wo ein rationaler Mensch sagt, gut, wie viel Geld haben sie für Colby ausgegeben, wie viel Geld haben sie für Jaminet ausgegeben? Ja, sie haben
500.000, glaube ich, ne? Oder eine Million fast?
Ich glaube, für Colby waren es 1,2 Millionen.
Stimmt. Und
für Jaminet waren es 500.000 oder irgendwas in die Richtung. Und dann gab es ja noch irgendwie einen dritten, der dann noch mit im Bunde war. Aber den habe ich schon wieder vergessen. Aber trotzdem.
Ist eine Stange Geld, ne?
Ja, ich meine, 13 Millionen Euro, das ist mehr als das Durchschnittsbudget in der zweiten Liga.
Das ist fast so viel, wie Toulouse Gehälter bezahlt.
Ja. Das ist. Also, es ist schon wirklich. Es ist Wahnsinn, was an manchen Stellen für ein finanzieller Leichtsinn herrscht.
Was halt krass ist, weil, ich meine, aus dem Report geht halt auch hervor, die Spieltagseinnahmen haben eine Rekordhöhe erreicht, ne? Machen aber trotzdem nur 13% der Umsätze aus in der Top 14 und nur 8% in der Pro Deux. Das müsst ihr euch irgendwie mal reinziehen. Das heißt, die Leute, es kommen mehr Leute zu den Spielen, die kaufen da mehr, was auch immer, natürlich Inflation und sowas muss man alles einrechnen, aber die Tendenz ist zumindest positiv und ist steigend, aber in dem Kuchen, da macht es 10-12% aus, vielleicht beim anderen 20, je nach Spiel und Verein natürlich. Und es zeigt halt, wie Vereine immer noch davon abhängig sind, dass sie im besten Fall einen Präsidenten haben, ein Unternehmen haben, was dahinter steht, was in der Lage ist, jedes Jahr einen Millionenbetrag reinzuschießen.
Ja, es ist wirklich, also das, worüber ich auch am Anfang gestolpert bin, ist in dieser Unterschied zwischen 14 und 8% von dem, was die Spieltagseinnahmen angeht. Ich mal davon, also es hat mich auf den ersten Blick hat mich einfach überrascht, weil ich dachte, naja, die TV-Einnahmen sind viel geringer in der zweiten Liga. Aber ja, es ergibt natürlich Sinn, weil du hast in der zweiten Liga hast du nicht die VIP-Pakete in der Form. Die Tickets in der Top 14 sind sehr, sehr viel teurer. Also ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich das letzte Mal, als ich zu Toulouse gegangen bin, übrigens heute auch zur Feier des Tages, das passende Trikot an natürlich, musste ganz tief in der letzten Ecke meine Schranke suchen, damit ich es auch wiederfinde. Aber das letzte Mal, als ich da bin, habe ich die Tickets in der billigsten Kategorie gekauft und habe trotzdem 40 Euro bezahlt.
Und ihr müsst euch überlegen, jetzt als Marc in Clermont war, hat der Tickets von mir bekommen. Wir kriegen die immer gratis, aber die hätten die gekostet. Das waren aber auch gute Tickets. 140 Euro für beide. Das waren zwei Tickets. Ja. Das muss, also es ist viel Geld. Es ist verdammt viel Geld halt einfach, ne? Für zwei Personen so. Ja. Wenn du dann mit deiner Familie gehen möchtest, dann ist es halt das Doppelte einfach. Also es ist schon echt eine strenge Quote, die Menschen hinlegen, um sich dieses Spektakel anschauen zu dürfen. Ja. Oder zu können.
Und auf der anderen Seite natürlich, wenn du zu Grenoble oder so gehst, Tabellenführer der zweiten Liga, da habe ich mir gute Tickets gegönnt. Und die guten Tickets bei Grenoble waren dann bei 25 Euro. Ist natürlich schon einfach ein Unterschied, ne? Und das muss man natürlich, wie gesagt, der große Unterschied am Ende, die VIP-Pakete, die dann pro deux, also du kannst natürlich einfach überlegen, was ihr glaubt, wie ein VIP-Paket bei Stade Français aussieht und was ihr glaubt, wie ein VIP-Paket bei Aurillac aussieht. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Unterschied in der Preis-Leistung und auch einfach Preis. Von daher gibt es dann irgendwie schon Sinn. Aber es zeigt natürlich auch ein bisschen, wie also diesen.
Ja, es zeigt eigentlich Rugby, du hast es eigentlich schön in dieser, wir haben ja ein kluges Papier, was Marc immer vorbereitet. Und da haben wir eigentlich so ein Fazit stehen, was ich super passend finde, weil Rugby ist populärer denn je und finanziell erfolgreicher denn je. Der Sport ist die Nummer eins, wenn man sich die Fernsehzuschauer anschaut. Es gibt mehr Menschen, die haben den Rugby World Cup geschaut, als dass sie Fußball verfolgt haben. Aber trotzdem ist es ein Sport, der nicht rentabel ist. Und die Konkurrenz wird immer härter. Es gibt immer mehr Vereine, die nach oben wollen, die ganz viel Geld reinschießen. Aber unterm Strich verlierst du damit Geld. Das heißt, da ist natürlich eine unglaubliche Gefahr, dass Vereine sich übernehmen, dass es irgendwann vielleicht ein einkalkulierter sportlicher Erfolg ausbleibt. Und es ist leider einfach eine Entwicklung, die wir ja auch aus dem Fußball kennen, die, was weiß ich, die größten Namen, Real Madrid, Barcelona, alles schwer verschuldet. Aber ich glaube, auf Dauer ist das nicht gesund für einen Sport, wenn du einfach Unternehmen hast am Ende des Tages, die halt darauf angewiesen sind, dass jemand Geld reinschießt. Weil was passiert, wenn er das nicht mehr macht? Da ist das ganze Projekt, kann dann, wie sagt man auf Französisch, Déposer la bilan, also kann Konkurs anmelden, so ungefähr.
Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt auch
Das
an
haben wir auch in
einem.
England ja gesehen. Ja, noch nochmal. Also.
Ja.
Ganz, ganz schnell geht jetzt in drei Vereine weg. Ratzfatz.
Meine, Frankreich ist da ein bisschen besser abgesichert, weil das, wenn die Präsidenten Geld reinstecken wollen, dann muss das Geld zu, damit das Budget von der Finanzaufsicht genehmigt wird, muss das Geld auf dem Konto des Vereins sein. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eben, dass du es hast wie bei Hier, dass sie die Saison entweder nicht antreten, weil die Finanzaufsicht das Budget nicht genehmigt, oder sie eben im Jahr darauf dann eben nicht mehr, wie es in Blagnac war ja so ein bisschen eine Ausnahme, weil da einige Sponsoren abgesprungen sind. Das war ja eine etwas andere Situation. Aber es ist natürlich schon wirklich. Ja, es ist eine prekäre Situation. Wir sehen im Fußball gerade oder im französischen Fußball gerade, was passieren kann. Du hast einige große Vereine wie die Girondins de Bordeaux, wie Lyon, wie Saint-Étienne, die alle große Probleme haben. Der ganze französische Fußball ist aktuell auf der Kippe. DAZN, die ja aktuell von den 500, etwas weniger, aber von den rund 500 Millionen Euro TV-Geldern, von denen die Vereine ja nicht mal alle kriegen. Davon gehen ja noch 13% ins CVC. Von diesen 500, fast 500 Millionen zahlte DAZN 400 Millionen. Davon haben sie vor kurzem 70 Millionen gestrichen. Jetzt wollen sie diesen Vertrag komplett auflösen. Und da ist der französische Rugby tatsächlich, also im französischen Fußball, um einen Schritt zurückzugehen, der französische Fußball, wie viele andere auch, lebt von TV-Geldern und von Spielerverkäufen. Und wenn diese Säule TV-Gelder einbricht, hat der französische Fußball ein riesiges Problem. Und der französische Rugby hatte einfach einen großen strategischen Vorteil, dass die Vereine sich eben nicht auf Spielerverkäufe verlassen können, weil das einfach nicht dieses Geld bringt. Und vor allem sie nicht so abhängig sind wie die Fußballvereine von TV-Geldeinnahmen. Das soll jetzt nicht heißen, dass der französische Rugby nicht in einer schwierigen Situation ist. Ich sage nur, man ist vielleicht ein kleines bisschen risikofester aufgestellt als der französische Fußball, weil man nicht so abhängig von einer Säule ist.
Naja, schon, du bist halt von der Säule des Eigentümers abhängig.
Naja, du bist davon abhängig, dass es in der Wirtschaft gut läuft. Also, du, wenn wir jetzt mal gucken in der Pro des Deux, ist Sponsoring 44% der Umsätze. Gut, Partenariat kann viel heißen am Ende des Tages. Ja, also es kann natürlich irgendwie auch wie es bei Pau ist mit Total, in La Rochelle mit Merlin, in Lyon mit GL Evenement. Beziehungsweise da ist es eigentlich mittlerweile fast eher Matmut, aber trotzdem. Sponsoring kommt in vielen, vielen Bereichen ja von den Eigentümerunternehmen oder in Castres mit Pierre Fabre. Also sind ja dann manchmal schon so ein kleines bisschen fast Werksteams, aber ja, es ist schwierig. Aber ich glaube, es kommt sehr auf den Verein drauf an, weil Toulouse zum Beispiel hat ja kein Mäzen in dieser Hinsicht. Toulouse ist ein eingetragener Verein. Du hast natürlich mit einigen Großsponsoren wie Peugeot und Airbus, Entschuldigung. Aber Toulouse hat ja keinen Eigentümer in dem Sinne. Das ist bei einem Verein wie Toulon sicherlich sehr anders.
Ist der Français.
Ja.
Clermont-Ferrand.
Ich fühle mich gerade, es gibt zwei eingetragene Vereine noch in der Top 14. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wer der andere ist. Ist es Bordeaux? Ist es La Rochelle?
Ich weiß es nicht, Perpignan vielleicht.
Glaube ich fast nicht.
Aber da sind wir schon beim nächsten Thema. Chabal hat Erinnerungslücken, du auch, Marc.
Ja, bei mir allerdings nur, weil ich alt werde und nicht aufgrund von wiederholten schweren Gehirnerschütterungen.
Ja, ich habe das Thema ein bisschen lustig anmoderiert, aber es geht tatsächlich um was Ernstes, was ja sogar bis nach Deutschland Wellen geschlagen hat. Also mein Vater hatte mir die Tage einen Artikel geschickt, auch aus einer deutschen Tageszeitung, wo das Thema aufgenommen wurde. Bisschen, ja, für meinen Geschmack ein bisschen übertrieben formuliert. Aber auch Sie haben das Thema eben aufgegriffen, dass ja, dass Chabal halt mit ja, ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, er kann sich an keine Nationalhymne mehr erinnern. Und scheint eben auch große Probleme ja, mit Gehirnstörungen gehabt zu haben. Und er sagt praktisch, es ist ein ernstzunehmendes Problem. Ich meine, das haben schon viele vor ihm gesagt, aber er ist eben ein weiteres Beispiel für das, was alles ja, vielleicht in den Anfangsjahren des professionellen Rugbys ja, falsch gelaufen ist. Und die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, der französische Rugby-Star von 1 kann sich an nichts mehr erinnern.
Also ich meine, es geht ja auch wirklich um, also ich meine, sie reden, ja klar, reden sie über den sportlichen Aspekt und natürlich ist der wichtig, aber es geht ja auch um darum, dass er erinnert sich nicht, also laut eigenen Angaben erinnert er sich nicht an die Geburt seiner eigenen Tochter, erinnert sich nicht an seine Hochzeit, erinnert sich an fast nichts. Und das sind ja alles Dinge, ich meine, da ist ja nach seiner Aussage ist die Erinnerung an sein halbes Leben einfach futsch. Und ich meine, von Leben kriegen wir nicht so viele, ne? In den allermeisten Fällen 1. Möchte jetzt aber auch niemandem zu nahe treten, der vielleicht an Reinkarnation glaubt. Wobei auch da könnte man diskutieren, sind das dann wirklich mehrere Leben oder nur ein sehr langes. Alles, ne? Aber es ist halt wirklich. Und ich glaube, das Thema ist natürlich, es ist eine Sache, wenn Johnny Sexton darüber redet, weil es. Und es klingt jetzt unglaublich böse, wenn ich das so sage. Er tut einem halt nicht leid. Es ist was anderes, wenn ein Arzt darüber redet. Aber Sebastian Chabal war 10 Jahre lang das Gesicht des französischen Rugbys.
Und ist jetzt das Gesicht von Canal Plus oder eins der Gesichter. Ja.
Also ich muss halt von meinem Teil sagen, also wenn du mich fragst, was so meine Schlüsselerinnerungen an Rugby sind, würde definitiv in der Top 5 der Versuch von Sebastian Chabal bei der WM 2007 in Toulouse gegen Namibia kommen. So ein irrelevantes Ding, aber weißt du, er war halt einfach das Gesicht des französischen Rugbys. Er war der erste französische Rugby-Superstar der modernen Ära.
Wenn ich an ihn denke, sehe ich immer das Video vor mir, was er bei den Sevens da gemacht hat, dieses Hey, Baby, Baby, wo er so auf Englisch singt. Das ist so das, was ich von ihm im Kopf habe.
Das ist fair, man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass zwischen uns 10 Jahre liegen. Ich will nicht sagen, dass er der Spieler ist, mit dem ich aufgewachsen bin, aber so als Jugendlicher war das schon so, ja schon, das war so die Quintessenz davon, was ich gedacht habe oder was ich fand, was ein Rugby-Spieler ist. Und er hat auch das wiedergespiegelt, was viele französische Medien gerade so aus dem Norden, aus der Hauptstadtregion gesagt haben, okay, also Rugby, was haben wir denn hier? Guck mal, hier Typen mit langen Haaren, 2 Meter groß, langer Bart. Guck mal, das ist doch Rugby. So sieht Rugby aus. Das ist Rugby.
Das ist
Und er hat.
ein richtiger Attila, ein richtiger Riese. Das ist Rugby.
Attila der Hunne, der Höhlenmensch, Schabal Animal, hatte ja seine ganzen Spitznamen, ne? Aber er war für viele, die nicht aus dem Süden kommen, die nicht mit Rugby aufgewachsen sind oder auch einfach nur Mainstream-Medien konsumiert haben, war er das Gesicht des französischen Rugbys. Und wenn dir so jemand sagt, und auch heute, ich meine, seit wie vielen Jahren moderiert er die Haupt-Rugby-Sendung bei Canal Plus? Schon seit einigen, wenn dir so jemand sagt, das ist ein riesiges Problem und wir machen nicht genug dagegen, hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
Naja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir jetzt in einer anderen Zeit leben. Ich meine, jetzt, wir haben diese, wie sagt man oft, diese Mundschützer mit Bluetooth drin. Jetzt muss man auch sagen, sind die so gut? Also ich habe schon gehört, dass man wohl auch eine Gehörstörung haben kann, ohne dass das Ding anschlägt. Das habe ich, also soll wohl vorkommen. Aber wir haben das, dann gibt es jetzt diese Protokolle, wo man, du wirst konkass, das Ding schlägt an. Es gibt ja immer einen neutralen Match-Doktor, der guckt dann immer, das könnt ihr manchmal beim Fernsehen auch sehen, das ist auch bei internationalen Spielen so, der hockt dann da immer mit dem Tablet und guckt sich eigentlich jede Kollision nochmal an. Und wenn er dann sieht, da ist was, dann kann er dann halt per Funk kann er sagen, hier die Nummer, was weiß ich, Nummer 2, einmal muss jetzt zum Check. Jetzt ist dieser Check auch nicht so gut, also, weil was machst du mit einem Georgen, der im Champions Cup ausgenockt wird und dann auf Englisch irgendwelche Fragen beantworten muss? Also, der ist ja dann eigentlich, also wenn der George, was weiß ich, irgendjemand, der kein Englisch kann, muss das auf Englisch beantworten, der ist ja immer konkasst. Weil die fragen dich dann so Sachen wie, sag alle Monate rückwärts. Aber wenn man halt kein Englisch kann, dann ist das halt kompliziert. Das heißt, bringt das jetzt so viel? Das muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Aber ich glaube, dass es im Allgemeinen schon viele, ja, Mechanismen gibt oder zumindest mehr Mechanismen gibt als damals, um diese Kopfverletzungen auszuheilen. Und da gibt es ja auch relativ von der Liga festgelegte Sperrfristen, also Protokolle. Bei der ersten Gehirnerschütterung sind es, glaube ich, mindestens 6 Tage. Und da muss man so ein Protokoll anfangen, dann fängst du an, erst Fahrrad zu fahren. Also ist, glaube ich, schon sehr viel besser. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass Gehirnerschütterungen natürlich wirklich ein Riesending sind. Also ich kann mich erinnern, ich habe mich damals Espoirs, haben wir Vollkontakt trainiert, das war vorm Spiel, und ich tackle jemanden, der steppt nach innen und ich kriege das Knie voll gegen den Kopf. Offen, blutet alles, aber ich springe auf und wie wild geworden, und trainiere ich zu Ende, das Training zu Ende und ich merke nach dem Training, Alter, mein Kopf, der tut halt richtig weh. Aber ich wollte spielen, ich war auch aufgestellt, dann gehe ich am Freitag, gehe ich dann zum, gibt es ja immer so eine Aktivationssession und ich komme ins Gym und Alter, also wer schon mal eine Gehörstörung hatte, der weiß das. Licht, die Musik, der ganze Kopf, der dröhnt so dermaßen, dass ich halt wirklich gesagt habe, es geht nicht, ich kann so nicht spielen. Und dann bin ich auch zu einem Experten gekommen, wurde behandelt und habe irgendwie eine Woche oder 10 Tage nicht trainiert. Das heißt, also ich habe auch schon diese Erfahrung gemacht, dass man wirklich Gehörstörung ernst nehmen muss. Wer eine Gehörstörung, der merkt es. Das ist nicht so was, was ich bin falsch vom Fahrrad gefallen, habe eine Gehirnerschütterung, sondern eine Gehirnerschütterung, das merkt man wirklich. Da kannst du auch kein Handy gucken, wenn du eine Gehirnerschütterung hast. Das tut sofort weh. Und das ernst zu nehmen, das ist super wichtig. Das einzige Problem ist halt, dass du, wenn du vielleicht Trainer hast, die aus dieser Generation Schabal kommen, wo eben auf Player Health 0 gegeben wurde, dass die dann halt möglicherweise an die jüngere Generation halt die gleichen Werte weitergeben. Es ist nicht so schlimm, du musst nur wollen und was weiß ich. Und ich glaube, da muss es halt ein Umdenken geben. Und wenn halt jemand aus der Generation, vielleicht von diesen älteren Trainern wie ein Chabal, dieses Problem anspricht, dann wird auch bei diesen Trainern ein Umdenken kommen. Weil man kann das nicht wegdiskutieren. Es ist, also ich habe vor nichts eigentlich Angst. Also ich weiß, wenn ich breche mir morgen was, was weiß ich, wie nochmal mein Sprunggelenk geht in die Binsen, dann gehe ich mich halt operieren, dann kriege ich da irgendwie so eine fette Infusion, dann schlafe ich ein und dann wache ich auf und dann ist mein Sprunggelenk halt wieder ganz. Dann habe ich halt, ist halt scheiße und tut halt ein bisschen weh danach, aber da knallst du dir die Schmerzmittel rein, dann läuft es nach 2 Monaten wieder. Da habe ich kein Problem mit, das ist part of the game. Aber diese Gehirnerschütterung, das kommt halt nicht wieder, ne? Also wenn dein Kopf einmal, dein Gehirn nicht funktioniert, dann funktioniert das erstmal nicht. So eine Arthrose und sowas, alles ist nervig, aber ist noch okay. Aber der Kopf, das ist wirklich, das kann einem halt, das ist halt das Wichtigste überhaupt. Und dieses Umdenken gibt es, glaube ich, so wichtig und längst überfällig. Für meinen Geschmack.
Und ich möchte es eigentlich an dieser Stelle nochmal loswerden. Also erstmal vielen Dank fürs Teilen. Bin Gott sei Dank bis jetzt relativ verschont geblieben.
Wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich.
Aber ich merke halt manchmal schon noch, dass man sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten hat, weil ich habe ja die Sportschau hat ja auch auf Instagram einen Beitrag dazu gemacht und 90% der Kommentare drunter, ja, dann führt doch eine Helmpflicht ein. Oder denkst, nein, großer, was genau soll denn ein Helm gegen eine Gehirnerschütterung leisten? Das ist nicht das, wofür Helme da sind. Helme können das nicht leisten. Weil einfach dieses Verständnis dafür, wie eine Gehirnerschütterung entsteht, einfach, da scheint es irgendwie noch ein bisschen was zu fehlen.
Ich meine, ich kann da auch immer nur auf Colin verweisen, der dazu echt gute Interviews gegeben hat und auch echt, auch auf der Deutschland Rugby Seite gibt es echt gute Artikel, wo er da so ein bisschen auch drüber erzählt, da hat er auch versucht, oder ich weiß gar nicht, ob es das gibt, da hat auf jeden Fall mal angedacht, dass man auch so Protokoll in Deutschland einführt. Alles richtig, alles wichtig. Jetzt weiß ich nicht, wie du sagst, du hast es noch nie. Ich glaube auch, dass im Amateursport hast du halt Kollisionen, die weniger stark sind und deshalb halt vielleicht auch weniger Schmerzen bringen. Aber halt dieser Profisport, den wir haben, ist so schnell, der ist so stark wie noch nie. Ja. Und klar, also ich kann auch nur jedem Freizeitsportler sagen, trainiert euren Nacken wie die Blöden. Bei jedem Gymtraining macht oder macht einmal die Woche 15 Minuten einen Neckworkout, weil das kann man nämlich auch gut errechnen. Da sind wir wieder bei meinem alten Lieblingsthema, aber wir haben... Ich hatte mal einen Physiotherapeuten einen Brief, der hat so eine Studie auch gezeigt, da konntest man genau ausrechnen, nach welcher, also desto stärker halt dein Nacken ist, desto weniger bewegt sich dein Gehirn bei einem Schock. Ja. Weil du einfach gegenhältst. Das merkt man halt auch manchmal, wenn man Schläge gegen den Kopf bekommt, dass auf einmal der Nacken sich so richtig zusammenzieht und dann sich der Kopf halt nicht bewegt. Und ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig als junger Spieler oder auch als Amateurspieler, dass man halt seinen Nacken trainiert wie ein Blöder. Und ich meine damit nicht nur irgendwie Schlags von morgens bis abends, so Disco-Pumper-mäßig, sondern halt wirklich, ja, richtig Nackenübungen, um die Nackenmuskulatur zu stärken, halt vorne, hinten halt. Ich weiß nicht, wie nennt man das hier? Halsmuskulatur auch? Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Ja. Ich denke,
keine Ahnung.
Ja. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, hoffe ich.
Ja. Ist auch, wie gesagt, ohne Mediziner zu sein, ohne Arzt zu sein, das Einzige, was man meines Wissens machen kann, was effektiv Gehirnerschütterungen vorbeugt. Weil alles andere ist nicht mehr in deiner Hand. Und auch dieses Wissen einfach, wenn ihr Zweifel habt, Symptome von Gehirnerschütterungen, kann sein, dass Symptome erst nach 1-2 Tagen einsetzen. Wenn ihr den Verdacht habt, dass eine Gehirnerschütterung sein kann, tut euch und vor allem auch euren Angehörigen den Gefallen und macht Pause, weil es bringt am Ende nichts. Aber gut.
Was wollte ich noch? Ja, was ich noch gehört habe, aber ich weiß nicht, ob das so medizinisch fundiert ist. Ich habe ein paar Kumpels, die spielen drüben in den Staaten Football. Und die haben mir so gesagt, ich weiß aber nicht, ob das legal ist. Also ich habe das nie genommen. Aber es gibt wohl so Pilzextrakte. Und die sollen wohl auch helfen bei Gehirnerschütterungen. Aber gut, da muss jeder selber wissen, ob er da experimentieren möchte. Ich habe das noch nie gemacht. Aber der ein oder andere Footballer hat mir das mal gesagt, dass es der am College war und so. Und ich habe ja auch die Vorbereitung mit dem Leander gemacht, der jetzt im IPP-Programm ist. Und da, also in den Staaten gibt es wohl noch ein paar andere Sachen, aber ob das in Europa so legal ist, ist einfach dahingestellt.
Ja, würde ich jetzt auch an der Stelle.
Von uns erstmal keine Empfehlung, aber.
Macht das, wo wir wissen, dass es funktioniert, und das ist Nacken trainieren.
Ja.
Wo wir Dinge, bei denen wir wissen, dass es funktioniert, um mal auf den sportlichen Teil zu kommen. Dass Toulon und Toulouse beides Teams mit sehr guten Kickern sind, das war uns bekannt. Dass beide auf die ein oder andere Art und Weise im Mittelpunkt standen, war auch nicht überraschend. Jaminet und Ramos. Jaminet, der in einer windigen Partie an der Côte d'Azur 60 Meter Kicks durch die Stangen gesetzt hat und da war noch Luft.
Muss echt Ramos behaupten, der Mann ist echt gut zurückgekommen, ne? Gut erholt vom Zwangsurlaub, ja. Ne? Und dann back on track, also bald wahrscheinlich auch wieder im Frankreich-Dress, wenn er so weitermacht.
Also denke ich auch, also der hat schon echt wieder gut abgeliefert die letzten Wochen. Aber am Ende Thomas Ramos, der mit der Sirene den Kick zum Sieg durch die Stangen setzt. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also die Spielern geht super spannend, also vielleicht kurz der der Vollständigkeit halber, ich habe, weil sich More Than Sports TV hatte, die kuriose Entscheidung zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel angepfiffen wurde, stattdessen das Spiel zwischen Leinster und Glasgow zu zeigen.
Oh, das ist krass, das ist wild.
Und das haben sie auch zwischendurch. Ich habe dann später mal geguckt, nicht revidiert. Ich habe dann Folgendes gemacht stattdessen. Ich habe mir den YouTube-Livestream vom National Deux Viertelfinale zwischen Orléans und Auch angemacht und im Radio das Spiel zwischen Toulon und Toulouse gehört. Aber so wie es klang, war schon eine sehr, sehr enge, spannende Partie mit einer sehr, sehr starken Defensivleistung von Toulon, die allerdings auf der anderen Seite offensiv nicht wirklich eine Antwort auf Toulouse Verteidigung gefunden haben. Und zumindest nach dem, was ich gehört und gelesen habe, nicht wirklich innerhalb der 80 Minuten realistische Chancen auf einen Versuch hatten. Und ja, klar, ein Kicker, der aus 60 Metern Entfernung die Dinger durchballert, das macht dann vieles wett. Aber am Ende, wenn auch vielleicht nicht unbedingt der überzeugendste Sieg für Toulouse, ist es am Ende trotzdem ein logischer Sieg.
Ich meine, Toulouse ist ja auch zweimal über die Linie gefallen, ohne den Ball abzulegen. Hätte auch, glaube ich, im Ergebnis noch deutlicher werden können. Am Ende war es dann ein Krimi, weil es doch einfach so ein Spiel war, was wir eher aus der Winterzeit kennen. Verregnet, windig, etc. Ich glaube, Toulouse hat seit über 20 Jahren nicht mehr in Toulon gewonnen.
Ja.
Das heißt, irgendwann wurde es ja mal Zeit. Hätten sie jetzt nicht gewonnen, hätten wir gesagt, war ja klar, haben wir so lange auch nicht gewonnen, aber gut, so ist das. Im Nachhinein sind wir immer klüger. Und für mich ging das schon in Ordnung, weil ja Toulouse auch irgendwie vielleicht auch diese engen Spiele mehr kennt. Aber auswärts so zu gewinnen, ist natürlich schon ein Statement, ne? Gerade mit dem Wissen, dass sie noch zwei Versuche mehr hätten legen können, wenn sie es irgendwie geschafft hätten, den Ball runterzudrücken.
Man muss vielleicht bei der Statistik noch zumindest ein bisschen einschränkend anmerken, dass das Spiel Toulon-Toulouse seit 2017 immer in Marseille gespielt wird. Und in Marseille hat Toulouse gewonnen. Das Duell in 2, 3 Wochen
Aber
hat
nicht
leider
im
ja
Mallol.
keinen. Nicht, ja, das stimmt. Aber das ist auch mein Problem, wenn es immer durch der Statistik. Dieser Verein hat seit 30 Jahren nicht mehr gegen diesen Verein gewonnen. Ja, aber sie haben auch 20 davon nicht in der gleichen Liga gespielt.
Hertha
Was dann
BSC
halt.
hat seit 5 Jahren nicht mehr in Allianz-Arena gewonnen.
Er hat auch seit mindestens 2 Jahren nicht mehr gegen Bayern verloren.
Und seit über 10 Jahren auch nicht mehr im Tivoli gewonnen.
Das stimmt. Aber es macht es natürlich so ein kleines bisschen. Ich möchte das nur einschränkend dazu sagen, nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Aber ja, meine Toulouse wirkten sehr, sehr unzufrieden mit ihrer eigenen Leistung. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen. Aber ich möchte an der Stelle auch einfach mal sagen, also wie es im Radio klang und was ich hinterher auch an Bildern gesehen habe, also die Atmosphäre. Achso, das ist vielleicht noch spannend dazu. Einfach nur als Anekdote, weil ich nicht ganz weiß, in welche Richtung sich das bewegt. Die Fanclubs von Toulon haben tatsächlich ihre Sitzordnung für dieses Spiel geändert. Die beiden größten Fanclubs, die FC Bisagne, die eigentlich immer in dieser einen Ecke sitzen, die so ein bisschen gestuft ist. Und die Fada, die eigentlich hinter den Stangen sitzen, haben entschieden, für dieses Spiel einen gemeinsamen Heimblock zu bilden, um ein Maximum an Atmosphäre und Stimmung zu bieten. Bin mal gespannt, ob diese Fußballisierung, wenn man das so nennen darf, in einen Topf geworfen mit den neuen Auswärtsblocks, die es ab seit ein paar Wochen in der Premiership gibt. Ob sich das weiter voranschreitet, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ja, die Atmosphäre war schon spektakulär. Also das muss man vielleicht schon.
Pascal Toulon!
Ich meine, nur mal verglichen, also die gleiche Anzahl an Menschen natürlich und ein kleines bisschen weniger in Toulon, aber nur mal verglichen mit diesem mehr als halbleeren Stadion in Dublin, ist schon.
Wobei in Dublin, auch wenn der Oberrang nicht voll ist, sind trotzdem 40.000 da, ne?
Naja, also laut Midol waren es 21.000, die da waren,
Mir wurde
vielleicht
damals
gegen
gesagt
19.000 in
40.
Toulon.
Gegen uns waren 40, da wurde uns gesagt.
Das ist
Aber es
möglich,
muss
aber
auch nicht
gegen
stimmen.
Glasgow. Gegen Glasgow waren nur 20.000 da.
Okay.
Aber da waren auch, ja, sah schon sehr leer aus. Gut, 52-0 ist vielleicht auch nicht überraschend, dass die Leute sich nicht für dieses Spiel interessiert haben. Zwei Anmerkungen des Tages vielleicht noch zum Thema Leinster, was ja eigentlich nicht Thema dieses Podcasts ist, aber Rico Ioane hat unterschrieben für die kommende Saison. Und die Vereine müssen künftig statt 30% der Verträge ihrer Nationalspieler 40% der Verträge ihrer Nationalspieler.
Ist auch richtig so, weil Leinster hat ja praktisch 11 Spieler kostenlos. Die alle beim Verband angestellt sind. Das ist ja eigentlich verrückt. Und das ist auch der Grund, weshalb die sich so viele andere Superstars leisten können, weil die Hälfte des Kaders nicht auf der Gehaltsliste steht. Das ist halt der absolute Cheatcode. Und wie man sieht, funktioniert es ja. Weil, gegen wen haben sie gespielt aus England? Harlequins 50-0. Glasgow, ich habe die persönlich spielen sehen. Ich gucke manchmal deren Spiele. Ich finde, die spielen ein gutes Rugby. Die spielen wirklich ein gutes Rugby. 50-0. Die werden jetzt gegen Northampton spielen. Und ich glaube auch, das wird auf jeden Fall für ein gutes Ding für Leinster. Da sind wir schon vielleicht beim nächsten französischen Verein. Ich meine, man kann das ja mit Blick auf die Zeit relativ, zumindest dieses Spiel kann relativ fix abhaken. Also es ist, sah nicht besser aus als bei uns. Am Ende steht es 51-16 für Northampton. Und ich glaube, ja, Leinster wird aber auch Northampton. Also das wird auf jeden Fall, ich denke mal, wir auch wieder 50 Punkte geben. Leinster spielt ja dermaßen gutes Rugby, ist das wirklich erstaunlich.
Also ich glaube auch, weil am Ende Glasgow, Harlequins, Northampton alle so ein bisschen in eine sehr ähnliche Kategorie vom Offensivstil her fallen. Und das scheint einfach eine Sache zu sein, die Leinster sehr, sehr liegt.
Ich glaube zum Beispiel, wenn Toulon gegen Leinster gespielt hätte, hätte ich Toulon vorne gesehen. Aber am Ende des Tages immer hätte Fahrradkette. Und wie du schon richtig sagst, Leinster spielt einfach ein Rugby. Die sind halt super strukturiert. Das heißt also, deren Verteidigung, wenn sie die Organ. Und die spielen halt gegen Teams wie Northampton, Harlequins, Glasgow, die eine Attack haben, die super strukturiert ist. Das heißt, wenn sich Leinster super strukturiert darauf vorbereitet, dann können sie sich halt gut verteidigen. Und wenn sie halt gegen französische Vereine spielen, die so ein bisschen unvorhersehbar sind, man könnte sagen, ein bisschen unstrukturierter sind, das ist halt aber eine Stärke, wenn man viele Offload spielt und einfach versucht, den Ball am Leben zu halten. Wie bei uns dann, ich meine, wir haben 16-8 gegen die gespielt, auswärts. Halt, ne? Das ist halt eine Riesenstärke gegen so Roboter-Teams wie Leinster, das ist halt eine richtige Rugby-Maschine. Aber ich glaube, Northampton wird auch 50 bekommen. Und da kommen wir zum anderen Halbfinale, nämlich Bordeaux spielt gegen Toulouse. Und Bordeaux hat sich auch relativ deutlich durchgesetzt gegen Munster. Also am Ende stand es dann 47-29. Poulon hat, wie Marc schon eingangs gesagt hat, den Rekord gebrochen für die meisten Versuche. Im Champions Cup. Und das Ergebnis, das sagt ja eigentlich schon alles, oder? Möchtest du noch was ergänzen, Marc?
Ja, ich meine, Bordeaux muss sicherlich gucken. Ich meine, zu Hause gegen Toulouse würde ich ihnen fast den Favoritenstatus geben im Halbfinale. Aber wie die Woche davor gegen Ulster müssen sie wirklich aufpassen. Ich hatte den Eindruck, dass sie eine Tendenz dazu haben, die gegnerischen Teams zu einfach wieder ins Spiel zu lassen. Weil das Spiel hätte auch nicht so knapp sein müssen, wie dieses Ergebnis ist. Die erste Halbzeit, wir sind sie weggerannt, irgendwie mit 28-7 oder so, relativ klar, und haben Munster dann aber so ein bisschen machen lassen. Und gegen Teams wie Toulouse oder Leinster, was dann im Finale wahrscheinlich wäre, den darfst du keinen Finger reichen, weil sonst reißen die dir gleich die ganze Hand ab. Und da müssen sie vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber am Ende, wenn Bordeaux einmal, die brauchen ja nicht viel, um Versuch zu liegen. Ne?
Da reicht eine Sagst du echt, Bordeaux gewinnt gegen Toulouse?
Ich würde denen den Favoritenstatus geben, ja.
Okay, krass.
Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich gewinnen. Ich glaube, dass Bordeaux sehe ich ein bisschen vorne, ja. Doch, muss ich schon sagen.
Und dann Finale aber gegen Leinster, oder? Da sind wir uns einig.
Ja, und das wird Leinster dann gewinnen, weil ich glaube, Bordeaux sind noch nicht ganz so weit. Und Leinster haben jetzt fast 3-4 Finale in Folge verloren.
3.
Ja.
Ich habe nämlich von Mike, ja, der, ich war bei ihm zum Abendessen eingeladen und hat dann mir alle Medaillen gezeigt, also diese zweite Platzmedaille. Aber ich glaube, eins haben sie auch gewonnen, oder? Oder nee, sie haben keins gewonnen. Weil er meinte, dass er nämlich bereut, dass er es noch nie gewonnen hat. Ja. Und da haben sie ja auch noch, das ist ja noch das Schlimmere, haben sie auch noch die Liga-Finale haben sie auch verloren.
Ja.
Also nur, der glaube, Mann hat nur, der Mann hat nur Silbermedaillen bei sich zu Hause rumliegen, der Arme.
Ich meine, ich könnte jetzt natürlich böse sein und sagen, dass die Art und Weise, wie man das beendet, ist nicht, indem man zu Clermont wechselt, aber also jetzt nicht
der Mann ist Clermont 35, ist, ja? Nichts gegen Mikey. Ja,
überhaupt nichts. Ich sage nur, wenn es einen Verein gibt, der als ewiger Zweiter bekannt ist, dann ist es Clermont.
Ja, dazu äußere ich mich nicht.
Ich meine, immerhin zweifacher französischer Meister mittlerweile.
Zwei, da ist es wieder.
Challenge Cup haken wir vielleicht ganz schnell ab. Lyon hat bei den Ospreys gewonnen 2018 und Racing hat etwas überraschend in Connacht gewonnen. Nur vielleicht was Zuschauerzahlen angeht, in dem halbfertigen Stadion in Connacht waren 6.500 Leute, bei den Ospreys waren keine 2.000.
Schon krass, ne?
Ja. Möchte das nur mal so in den Raum geworfen haben. Halbfinale ist dann Lyon gegen Racing, also wie auch im Champions Cup haben wir garantiert einen französischen Verein im Finale. Und das andere Spiel ist dann Edinburgh gegen Bath und wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dass wir da durchaus Bath vorne sehen würden. Kommen wir zur Pro D2 und auch wir versuchen uns ein bisschen zu beeilen. Vielleicht das spannendste Spiel des Wochenendes, aber, oder sagen wir mal, im nicht-europäischen Bereich, Valence gegen Grenoble, das Derby in den Alpen, vor fast 8000 Fans. Valence, die mit der Sirene einen Strafversuch holen und gewinnen, haben in der 79. Minute einen sehr kickbaren Penalty ausgeschlagen, um stattdessen zur Gasse zu kicken. Und das hat sich am Ende gelohnt. Beeindruckender Sieg vor beeindruckender Kulisse, vor allem für Valence beeindruckende Kulisse gegen Grenoble. Beeindruckende Kulisse, das schon dahingehend, weil gestern oder heute kam dann auch die Nachricht, dass das, was wir im letzten, fast genau einem Jahr angekündigte neue Stadion nicht kommen wird. Das hätte auch nur eine Kapazität von 7.000 gehabt übrigens. Aber mit den gestiegenen Kosten und also fast verdoppelten veranschlagten Kosten und einer deutlich längeren Bauzeit hat man sich stattdessen gemeinsam mit dem Investor entschieden oder mit dem Unternehmer, der auch das neue Stadion finanzieren wollte, dass man stattdessen das aktuelle Pompidou renovieren wird, Laufbahn entfernen, neue Gegentribüne, neue VIP-Bereiche, Haupttribüne renovieren. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Schritt, wird deutlich schneller gehen und wahrscheinlich nicht mal ein Viertel der Kosten haben, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so schick sein. Aber das sind dann vielleicht die Kompromisse, die man machen muss. Tim Menzel als deutscher Nationalspieler nicht in der 23, das ist ein bisschen schade, hatte ja die Woche davor einen Brief gespielt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das spannendste Spiel des Wochenendes.
Naja, Montemassor, Jonax würde ich noch sagen, oder? Abstiegskampf.
Ja, das stimmt natürlich. Abstiegskampf pur. Zwei Tabellennachbarn. Mont-de-Marsan hat 15:9 gegen Oyonnax gewonnen. Kein berauschendes Spiel. Spannend, aber nicht berauschend. Das, was jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend wird, sie sind auf dem 14. und 13. Platz. 4 Punkte vor Aurillac, beide bei 51 Punkten. Aber Mont-de-Marsan zieht damit trotz Punktgleichheit erstmal an Oyonnax vorbei. Bleibt sehr, sehr spannend. Stand jetzt würde ich fast trotzdem eher Aurillac im Relegationsspiel sehen. Nicht nur wegen des Punkterückstands, aber auch einfach eher, ich weiß nicht, ob sie, also ich glaube, dass sie eher die Mentalität dazu haben, das aufzuholen als Oyonnax. Ich glaube nur, dass sie die spielerische Qualität nicht haben und Oyonnax hat die spielerische Qualität in der Theorie zumindest.
Ja, gehe ich mit. Ich meine, der erste Absteiger steht ja schon fest, das dürfte Marc nicht sonderlich traurig gestimmt haben, denn Nizza gewinnt sogar gegen Pieritz, 42 ja. zu 41, steigt aber trotzdem ab, also außer haben, Spiel nichts gewesen. Und damit
bleibt eigentlich die Relegation. Ich habe schon gerechnet, ja. dass sie die volle Ausbeute holen müssen, um eine Chance zu haben. Und der eine nicht geholte Offensivbonus hat ihnen jetzt schon das Genick gebrochen. So schnell kann es gehen.
Da kann man ja eigentlich jetzt den Spielbetrieb schon einstellen. Die können also schon ihren Urlaub buchen. bei, genau, wie gesagt, bei der Relegation, das ist nochmal ein bisschen anders. Aber auch ich glaube, und da kann man das Ergebnis nochmal nachrechnen, also Aurillac verlieren 37 zu 46 gegen Colomiers zu Hause, erneut verloren. Klar, Colomiers, Team, was vorne mitspielt für die Playoffs, in den Playoffs ist. Aber das sind halt Punkte, die du holen musst, wenn du fast 50 Punkte bekommst, eingeschenkt bekommst und das zu Hause, dann ist es meinem Empfinden nach vielleicht ja ein bisschen zu viel, um wirklich hohe Ambitionen zu haben. Aber gut, wir werden sehen, was es bringt. Montauban gewinnt, auch ein Team, was in den Top 6 ist, gegen DAX 35 zu 23. Und ja, für uns als Deutsche eine schöne Nachricht, denn Oltmann spielt bis zur 60. Minute mit, aber konnte leider auch nicht dafür sorgen, dass es einen Sieg für die Gäste aus dem Baskenland gibt.
Und das letzte Ergebnis, oder die letzten beiden, Nevers hat 30 zu 23 gegen Soyons-Angoulême gewonnen. Und Agen hat trotz großer Kulisse und einer spektakulären Choreografie am Ende nur 13 zu 19 gegen Brive verloren. Kevin Bosch, der auf der 15 gespielt hat für Brive, unüblich eigentlich ein Zehner, hat, also meines Wissens nach zumindest, hat auch fast jaminäische Kickenqualitäten bewiesen und auch ja 50, 60 Meter aus der von der Seitenlinie durchgekickt. Das reicht dann am Ende. In der National steht auch die erste Entscheidung fest. Chambéry war schon vor dem eigenen Spiel in Langon, standen sie als Tabellenerster fest. Vor der einen Spieltag haben wir noch. Tarbes hat 16 zu 24 gegen Bourgoin verloren. Bourgoins Saison ist vorbei, die hätten nächste Woche noch gegen Hyères gespielt, aber naja, das findet ja nicht statt. Albi hat 29-24 gegen Périgueux gewonnen und sich damit eine relativ gute Ausgangslage für den letzten Spieltag gesichert, wo es dann noch um die Verteilung der Heimviertelfinalplätze und des Halbfinals geht. Tabellenüberblick oben geben wir gleich noch kurz. Rouen 21-12 gegen Massy gewonnen, Suresnes 25-21 gegen Bourg-en-Bresse. Und die Heimniederlage von Narbonne gegen Carcassonne hatten wir anfangs ja schon einmal besprochen. Chambéry damit, wie gesagt, Tabellenerster. Narbonne hat am letzten Spieltag gegen Langon noch alles in der eigenen Hand. 2 Punkte Vorsprung auf Rouen auf dem zweiten Platz. Muss man natürlich am Ende schauen, wie es wird. Langon ist sicherlich ein dankbarer Gegner am Ende. Die um alles kämpfen müssen, sind auf dem Relegationsplatz. Aber sagen wir mit das schwächste Team der Liga, das ist natürlich schon ein bisschen von Vorteil, auch wenn natürlich ein Team, um das es für nichts mehr geht, was ein bisschen schöner gewesen wäre. Rouen, Carcassonne, Périgueux und Albi bis zu einem gewissen Grad spielen noch die Plätze, naja, sagen wir mal. Also 2 bis 6 theoretisch sind noch offen. Albi wird aber nicht mehr kann nicht mehr ins Halbfinale kommen. Mal schauen. Marc en Barœul spielen zu Hause gegen Chambéry. Da bin ich mal sehr gespannt, was Chambéry macht. Sagt Marc en Barœul, sie haben 3 Punkte Vorsprung vor Langon. Ein Offensivbonus oder ein Defensivbonus könnte ihnen für den Klassenerhalt reichen. Bei Chambéry, wie gesagt, stehen als Tabellenerster fest, haben so oder so eine Woche Pause.
Nochmal durchrotieren oder?
Das ist halt so die Frage, ist noch ein bisschen, das bin ich mir halt auch nicht ganz sicher, weil auf der einen Seite, puh, du hast jetzt eine Woche Pause, ich glaube sogar 2 Wochen, nee, eine Woche Pause, und dann hast du ein Spiel und dann nochmal eine Woche Pause. Kannst du es dir erlauben, deine Spieler so lange nicht spielen zu lassen? Auf der anderen Seite, wenn du sowieso danach wieder eine Woche Pause hast, macht es dann den großen Unterschied? Ich kann mir vorstellen, dass sie rotieren, aber
Gut wäre es, glaube ich,
als
nicht. Rhythmus ist, glaube ich,
nee.
alles. Also nimmst du lieber ein bisschen Trainingsvolumen raus und dann
Ja.
läuft es.
Daher mal schauen. Aber der Relegationsplatz ist eben noch nicht ganz entschieden. Marc en Barœul hat definitiv die bessere Ausgangslage. Wenn er ganz theoretisch im Falle eines hohen Sieges und einer hohen Niederlage könnte auch Suresnes auf den Relegationsplatz rutschen. Marc en Barœul hat eben auch noch in der Punktedifferenz beim Punktgleichstand, naja, 30 Punkte Vorsprung in der Punktetabelle. Also das würde dann auch nochmal einen Unterschied machen. In der National 2, wir sprinten hier durch, Entschuldigung, in der National 2 hat Rennes das Viertelfinale gegen Valence d'Agen gewonnen, 33-19 Orléans. 15-6, Mauerpartie, schon ein bisschen unglücklich, dass sie 5 Minuten vor Ende einen Versuch aberkannt bekommen haben. Die einzige wirklich erfolgreiche Offensivaktion beider Teams, Mauerspiel, wenn man ehrlich ist. Diese grell-gelben Trikots von Orléans, die sind mir irgendwie noch nie so aufgefallen, aber die sind ja echt hässlich. So ein richtig übles Neongelb. Und ein spannendes Stadion, weil das irgendwie, also eine sehr spannende Form, die Haupttribüne. Die super spannend, aber gut, nebensächlich am Ende. 15-6, Orléans weiter, Haken dran. Nyon hat ohne Michel Himmer 32-17 gegen Nantes gewonnen, vor fast 4000 Fans, also auch eine relativ gute Zahl für die vierte Liga. Und Salle hat 24-35 gegen Vienne verloren, macht ein Halbfinale zwischen Rennes und Orléans und Nyon und Vienne. Wie gesagt, Finalsieger steigt auf, Verlierer muss in die Relegation gegen Longuin oder Marcon Barreuil. Dürfen wir spannend sein, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt drücken wir alle Himmer und Jor die Daumen. Halten wir euch auf dem Laufenden. Und wie angekündigt, noch ganz kurz am Ende, die F1, die fünfte Liga. Da wird es schon sportlich sehr viel spannender. Wir haben es ja schon über die F3 geredet. Da sind jetzt auch die Playoffs. Vielleicht erstmal die positiven Nachrichten zuerst. Einen deutschen Vertreter gibt es ja in dieser Liga, Mika Tjumenev, der ja für Kassel Sarrazin gespielt hat. Die haben im Pool 3 knapp die Klasse gehalten. War aber auch ehrlicherweise alles, worauf man in dieser Saison hoffen konnte. Wir müssen nicht alles durchgehen, nur ein paar Spiele, die sehr spannend sein werden. Das potenzielle Achtelfinale zwischen Bagnères de Bigorre, zweifacher französischer Vizemeister, und Sarla, die ja vor einigen Jahren groß aufgespielt hatten, ein großes Projekt hatten. Oh Gott, haben wir gar nicht mehr drüber geredet. Hatten ja diesen Investor Dominique Einhorn mit einem fantastischen Nachnamen nebenbei bemerkt. Amerikanischer IT-Unternehmer, beziehungsweise französischer IT-Unternehmer in den USA, hat ein Vermögen gemacht, wollte mit Salah in die zweite Liga aufsteigen, wurde dann wegen angeblicher Steuerverbrechen verhaftet und alles beschlagnahmt. Hat sich dann herausgestellt, dass er nicht schuldig ist, aber hat jetzt seit Monaten, oder dass er wahrscheinlich nicht schuldig ist, sitzt aber weiter aus unbekannten Gründen in U-Haft, hat seine beschlagnahmten Konten nicht zurückerstattet bekommen und ist jetzt seit, oh, ich will nicht lügen, 4 Monaten im Hungerstreik, 3 Monaten im Hungerstreik. Also, ja, wilde Geschichten. Ob man nochmal in Sarla investiert, keine Ahnung, muss man schauen. Aber in jedem Fall stehen die in den Playoffs, genauso wie Serie Sportive, die vor einigen Jahren unter anderem mit José Guir als Trainer groß aufgespielt hatten. José Guir hatte damals in Narbonne seine Karriere beendet und ist dann zu Serie runtergewechselt, die damals ja auch in der F schon, also als die Federal 1 noch die dritte Liga war, waren sie schon da und sind immer noch da. Und, aber sicherlich spannend zu schauen, wie es für die weitergeht. Dann gibt es ein 16-Finale zwischen Saint-Sulpice-sur-Lez und Château-Renard. Beides Teams, die in der Premierensaison der National 2 schon dabei waren. Blagnac hat sich eine ganz gute Ausgangslage gesichert. Sicherlich das spannendste Doppelspiel, also 16. und 18. Finale. Blagnac, aus bekannten Gründen abgestiegen, oder abgestiegen worden, wird auf den Sieger zwischen Lassane und Mazamé treffen. Lassane vor Ort von Toulon, Kooperativpartner von Toulon, waren auch in National 2. Erfolgreicher Verein, vor allem bekannt für seine recht rüde Spielart, waren bei der WM Trainingslager von Südafrika. Mazamé in der Nähe von Castres Haben in den letzten 6 Jahren dreimal einen Meistertitel geholt, glaube ich. Einer der besseren Dorfvereine. Und dann gibt es noch das Duell zwischen wahrscheinlich Tyros und Limoges. Tyros, ein Verein, die vor ein paar Jahren mal in der zweiten Liga geklopft haben und dann in die fünfte runter mussten. Und Limoges letztes Jahr ja abgestiegen mit dem dann doch Nichtkäufer von Biarritz, die ja dann doch mit einigen großen Namen auf sich aufmerksam gemacht haben. Das ist aber der Schnelldurchlauf. Vielleicht, ich hoffe, dass wir für die F1 ein bisschen mehr Zeit finden, wenn da weniger Playoff-Spiele anstehen, weil es ist eine super spannende Liga mit einigen sehr, sehr spannenden Vereinen. Und schauen wir aber einfach mal, wie es läuft.
Mit Blick auf die Zeit können wir auch nicht übertreiben, ne?
Nee. Weil das sind dann ja dann doch eine ganze Menge Vereine, die damit spielen. Wenn ihr einen Verein habt, über den wir ein bisschen länger reden sollten, dann sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns eine Mail unter info@bleublancrugby.de oder eine Nachricht an bleublancrugbypod auf Instagram. Ansonsten freuen wir uns einfach auf das Rugby-Wochenende und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
Bedanken uns und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, willkommen zu Blackburn Rugby. In diesem Sinne, macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.